Heute haben wir einige Praxistipps dabei und teilweise eben auch durchaus durchschlagskräftige, mit denen man 10% Lebensspanne sich herausholen kann. Also das zahlt sich schon aus, da dran zu bleiben.
Pass auf, da gibt es eine Pille, die musst du jeden Morgen nehmen. Danach kannst du eigentlich machen, was du willst und du wirst dann sehr alt werden. Und da stand drin, dass derzeit in Deutschland ein Siebtel des Lebens mit Krankheit verbracht wird. Und zwar das Ende des Lebens.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Dominik, schön wieder mit dir im Studio zu sein.
Ich freue mich auch, Gerd. Es ist schon so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Ein paar Tage ist schon her. Was hat dich umgetrieben in der letzten Zeit?
Ich bin aktuell in geheimer Mission unterwegs. Ach. Tatsächlich. Ja, ich gründe eine neue Praxis gerade.
Ja.
Da geht es um was ganz Spezielles. Vielleicht kann ich schon so viel verraten. Es ist meiner Meinung nach eine sehr spannende Intervention für Langlebigkeitsmedizin zur Therapie, aber auch zur Vorbeugung. Es geht um Plasmapherese. Mhm. Aber das, weit mehr sage ich noch nicht.
Okay, also lohnt sich nicht, wenn ich jetzt frage, was überhaupt Plasmapherese ist?
Ah, das heben wir uns doch für einen anderen Podcast
auf, oder? Also sagen wir nichts dazu. Also ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie dabei. Bleiben Sie dabei, es gibt geheime Dinge von Dominik und seien Sie sicher, ich werde ihn danach fragen, was Plasmapherese ist. So, also das ist spannend, aber jetzt kommen wir dann eben zum heutigen Thema, um ein bisschen was aus dir herauszukitzeln wieder. Wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, warum wir überhaupt altern. Wir haben viel über diese verschiedenen Theorien des Alterns erfahren, haben auch darüber gesprochen, dass man theoretisch ja das Alter auch messen kann, das biologische Alter, und zwar auf zellulärer Ebene. Sehr, sehr spannend. Die Frage ist ja jetzt, wie können wir dieses Wissen nutzen?
Ja, die Alterstheorien sind natürlich manche tatsächlich relevant, andere sind einfach nur kurios. In der Gesamtheit sind es über 300. Da muss man halt sagen, gut, das hat eine gewisse akademische Relevanz, sich vielleicht mit denen zu beschäftigen, aber wichtig auch für die Zuhörer natürlich und Zuseher, was können wir denn tun? Das heißt, heute haben wir einige Praxistipps dabei und teilweise eben auch durchaus durchschlagskräftige, mit denen man 10% Lebensspanne sich herausholen kann. Also das zahlt sich schon aus, da dran zu bleiben, würde ich sagen.
Aber wir wollen heute ja auch so einen allgemeinen Überblick über die Altersforschung nehmen. Das heißt, wir heben heute ab so zu so einem Überlandflug über alles, was die Altersforschung betrifft. Da gucken wir mal drüber, um dann hinterher in den folgenden Folgen dann nochmal auf die einzelnen Details einzugehen. Und wir wollen ja auch noch die Frage von der letzten Woche klären, mit denen ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alleine gelassen habe. Was hat es eigentlich mit diesen zusammengenähten Mäusen auf sich? Wir haben also viel vor uns, Dominik. Und starten wir rein, oder?
Sehr gerne, Gerd.
So, wie halte ich das Altern auf?
Ah, wieder so eine schöne Frage von dir, so wie in dem letzten Podcast. Was ist eigentlich Altern?
Ja, wunderbar. Da kannst du kurz drauf antworten,
kann man
oder?
Kann man kurz und bündig beantworten. Also leider so eine ganz einfache Antwort habe ich nicht parat für dich, hast du dir vielleicht schon gedacht. Aber weil ich meine, der Alterungsprozess ist natürlich extrem vielschichtig, aber es gibt diverse Ansätze, die wir da besprechen können zumindest.
Okay, also ich hatte jetzt eigentlich gehofft, du sagst mir, pass auf, da gibt es eine Pille, die musst du jeden Morgen nehmen, danach kannst du eigentlich machen, was du willst und du wirst dann sehr alt werden.
Naja, also das ist natürlich ein frommer Wunsch, den ich völlig nachvollziehen kann, aber ganz so leicht wird es nicht sein. Aber mit unserem Wissen können wir schon einiges bewirken. Die Frage, die sich stellt, ist halt natürlich, was möchtest du aufhalten? Möchtest du einfach nur länger leben oder geht es dir darum, im Alter frei von den typischen Alterskrankheiten zu sein? Also Stichwort Compressed Morbidity, dass man wirklich die Krankheitsphase am Ende des Lebens möglichst kompakt, möglichst kurz hält. Das heißt, dass man dem Diabetes, dem Alzheimer, der kardiovaskulären Erkrankung möglichst entwischt. Das wäre zum Beispiel mein Vorschlag für dich, dass das ein gutes Ziel ist, ne, weil einfach länger leben ist ja nicht das Wahre eigentlich, oder?
Das ist ein sehr gutes Ziel. Und spannenderweise heute auf dem Weg hierhin ins Studio habe ich eine Studie gelesen, und zwar diesmal eine Studie von Unternehmensberatung. Auch Unternehmensberatungen beschäftigen sich ja auch ganz viel mit Langlebigkeit, weil es ja auch ein Wirtschaftsfaktor wird. Mhm. Und da stand drin, dass derzeit in Deutschland ein Siebtel des Lebens mit Krankheit verbracht wird. Und zwar das Ende des Lebens.
Ja, ja.
Und dieses Siebtel zu verkürzen, das ist schon eine gute Sache.
Ne? Compressed Morbidity, ja, ist ein fantastisches Konzept. Also ich denke immer ganz gerne an den Prinz Philipp, der ja mit 99 dann abgedankt hat. Ich glaube, ein Jahr vorher hat er noch gearbeitet. Er war also, glaube ich, krank, vielleicht 6 Monate tatsächlich am Schluss. Das ist halt wirklich gute Compressed Morbidity, so wie es also im Lehrbuch ist. Weil ich denke mir, 100 ist natürlich super, aber besonders gut ist, wenn man 99 Jahre lang top beieinander ist. Ne? Dann hat man es eigentlich wirklich geschafft. Also das ist eigentlich das Ziel, denke ich, was wir alle haben sollen.
Interessanterweise, wir haben ja letztes Mal auch über die Menschen gesprochen, die besonders alt geworden sind, also diese Centenarians. Mhm. Und die sterben ja eigentlich nach kurzer Krankheitsphase. Ne? Also
genau.
Die besonders alt geworden sind, haben tatsächlich auch, du nennst es Compressed
Morbidity.
Morbidity.
Ja. Ganz kurze auch, Krankheitsphase, ja.
Auch diesen Begriff Health Span. Ne?
Ja, der genau.
Der ist ja auch relativ modern. Und ich habe ja übrigens lange nach einer deutschen Übersetzung gesucht. Hast du eine gefunden?
Ja, also der Health Span ist die Gesundheitsphase, ne? Also ist vielleicht nicht ganz super elegant übersetzt, aber es geht darum, wie lange in meinem Leben bin ich gesund. Du hast gesagt, ein Siebtel, sagen die Unternehmensberater, sind wir krank. Das ist also deutlich zu lange. Was wir auch sehen, was ja auch ein sozioökonomischer Faktor ist, nicht nur ein medizinischer, ist, dass wir natürlich eigentlich besser werden natürlich vom Lifespan durch die schulmedizinischen Interventionen, die wir ja natürlich immer weiterentwickeln. Aber der Health Span, ja, der stagniert ein bisschen. Da haben wir nicht diese Progression drin, die wir gerne sehen wollen, also in der Medizin. Das heißt, kurz gesagt, wir müssen ansetzen daran, dass wir die Lebensjahre am Schluss in gesunde Lebensjahre verwandeln. Und damit sozusagen sind wir in der Langlebigkeitsmedizin sind wir mittendrin.
Und die gesunden Jahre müssen lebenswert sein.
Genau.
Ich bin auf einen Menschen gestoßen, der es wirklich auf die Spitze treibt. Und das ist ein, ich glaube, er ist Millionär, Milliardär fast. Brian Johnson, Amerikaner. Der, kennst du den? Der hat es wirklich auf die Spitze getrieben.
Also ich weiß natürlich von ihm. Ich habe ihn leider noch nicht kennengelernt. Ich habe jemanden, den ich gut kenne, mit dem ich schon in Verbindung bin seit längerer Zeit und mit dem ich auch schon mich hier in München mal treffen konnte. Ganz interessanter Herr ist der leitende Arzt seines Ärzteteams, der Dr. Solman. Und der ist Engländer und ist ein junger Bursche, knapp über 30. Und der führt dieses Team für den Johnson an, hat es auch zusammengestellt und ist da federführend in der Strategie, vor allem Blueprint nennen sie es, ja, die da den Brian Johnson mehr oder weniger unsterblich machen sollen. Ja. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine Diktion, die vom Johnson eher kommt, der ja kein Arzt ist. Also ich glaube, keiner seiner Ärzte würde jetzt sagen, wir machen den unsterblich. Aber das Ziel ist natürlich hier ganz klar, möglichst den Healthspan und Lifespan auf die Spitze zu treiben.
Genau. Also für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Brian Johnson hat es sich also zur Lebensaufgabe gemacht, möglichst lange und möglichst gesund zu leben. Und er hat dafür, ja Dominik, quasi sein ganzes normales Leben aufgegeben.
Ja.
Und er hat ein Team, du hast den Leiter kennengelernt, ich glaube 30 Ärzte, engagiert. Ne? Wenn man so viel Geld hat, kann man sich das leisten. Er gibt, glaube ich, über $2 Millionen pro Jahr aus, nimmt täglich 100 Supplements.
Ja.
Da brauchst du kein anderes Essen mehr eigentlich. Ne? Da bist du
er isst nur so einen braunen Bart, den er sich da im Mixer herrichtet. Ja, so.
Also
aber was ne,
so ein,
ist
so ein ganz nicht, veganer Ernährungsplan und jeden Abend pünktlich um 9 Uhr ins Bett. Da muss ich mich ja auch fragen, lohnt sich da das Gesundsein so lange?
Ich glaube, du willst darauf hinaus, ist das noch lebenswert, oder? Das ist eigentlich deine Frage, oder?
Wenn ich mein gesamtes Leben der Gesundheit opfere,
unterstelle,
so, genau. Da bleibt ja zum Beispiel das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, soziales Umfeld, das bleibt ja alles weg.
Klar. Er versucht natürlich gerade da auch gezielt anzusetzen. Also er hat jetzt auch eine sozusagen Co-Pilotin dabei, eine Dame.
Aha.
Ich weiß nicht genau, in welchem Verhältnis die privat zueinander stehen, muss ich jetzt sagen, aber die ist quasi sein Beifahrer in Sachen Blueprint für die Weiblichkeit. Also da gibt es jetzt eine zweite. Also ein gewisses Sozialleben weiß ich auch vom Solman, von seinem Arzt, pflegt er schon. Ja, natürlich nur bis 9 Uhr abends, aber also es gibt hier schon soziale Kontakte, weil er natürlich weiß, dass das auch relevant ist für seine Langlebigkeit. Also er lässt natürlich hier auch keine Flanke offen, sage ich mal. Aber was du meinst, ist mir klar, es geht hier darum, lohnt sich das noch? Und da kann ich wirklich nur sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also in meinem Patientenkollektiv, da gibt es auch total wilde Patienten. Ja? Die haben auch unglaubliche Programme laufen, zum Teil natürlich von mir informiert. Ja? Also ich mache das immer so, ich klopfe die Ressourcen ab, natürlich auch der Patienten, und schaue, was wollen die hier beitragen? Was wollen die tun für ihre Langlebigkeit? Und manche sagen, okay, alles. Also ich habe unlimitiert Zeit, ich habe unlimitiert Geld, let's go. Mhm. Dann kann man natürlich hier vieles machen. Johnson ist sicher der Oberste hier. Ich glaube nicht, dass man den so schnell schlägt, aber auch in meinem Kollektiv, muss ich sagen, gibt es relativ extreme Patienten. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, naja, ich will natürlich was tun für meine Zellgesundheit, aber ich habe eben diese und diese Einschränkung. Ich habe einen Job, ich muss arbeiten, ich habe die und die Zeit, mehr geht nicht. Ich kann nicht ein Fastenregime machen am Abend habe ich Termine, da muss ich essen gehen. Also solche Patienten habe ich natürlich sehr viele, ja, ist ganz klar, weil das Leben geht auch weiter.
Ja. Ich meine, wir wissen ja beide, zum Beispiel Thema Herzfrequenzvariabilität, also dieser Unterschied im Herzschlag, wenn die besonders hoch ist, ist man besonders gut an die Umwelteinflüsse angepasst. Da hat der so ein Gerät im Ohr, womit er über den Vagusnerv diese Herzfrequenzvariabilität steigert. Du, wenn ich mal mit meinen Jungs unterwegs bin und es einen Abend richtig krachen lasse und guck dann auf meine Uhr, ja, da ist meine Herzfrequenzvariabilität
auch gesteigert.
Auch hoch.
Ist doch fantastisch.
Oder?
Ja, ich würde mich auch interessieren vielleicht, was da dein Ergebnis wäre, weil er hat auch einen schönen Test, wo er sich ein kleines Gerät auf den Penis schnallt jede Nacht, wo er dann seine nächtlichen Erektionen misst, weil auch diese Frequenz ist ein Marker für die Jugendlichkeit. Und vielleicht magst du das einmal ausprobieren.
Wir denken drüber nach, gemeinsam, ja. Wir können ja gemeinsam eine Studie machen.
Vielleicht Wettbewerb.
Wettbewerb. Bevor wir dieses Thema vertiefen, noch ein Funfact über ihn. Er hat ja auch immer so eine Mütze auf, die sein Haarwachstum anregen soll. Also er lässt wirklich nichts aus.
Nicht.
Und das hat ihn ja auch in den Medien ziemlich groß rausgebracht. Übrigens besonders kontrovers, da würde ich schon gerne mit dir drüber sprechen, ist seine Experimente mit Blutplasma. Also er hat seinem Vater auf der einen Seite Blutplasma gespendet und selber lässt er sich Blutplasma seines Sohnes infundieren. Und das finde ich schon interessant.
Das ist wahnsinnig interessant. Das war auch eines der Kernthemen, die ich mit dem Dr. Solman dann besprochen habe. Das ist auch was, was mich immer schon interessiert. Ich habe mich schon zu meinen Stanford-Tagen mit den Mäusen und dem Kreislauf-Austausch der verschiedenen Mäuse, wenn man die verbindet, beschäftigt. Und ich muss sagen, super interessante Theorie natürlich hier, Young Plasma. Wir wissen es eben aus der Tierforschung, fantastische Ergebnisse. Ich weiß aber aus erster Hand eben vom Dr. Solman, es hat ihm nichts gebracht. Also er hat, glaube ich, insgesamt 7 Liter, nicht natürlich auf einmal, ne, aber insgesamt über viele Transfusionen erhalten, Young Plasma. Es hat seine Marker, seine biologischen Marker in keiner Weise verbessert. Deswegen haben sie das auch wieder aufgehört. Also es ist ganz spannend, was da vielleicht der Hintergrund ist. Er war natürlich auf einem unglaublich hohen Niveau, ja, schon von der Zellfunktion her. Und die Theorie jetzt der Ärzte Schaar in Kalifornien ist, es war einfach schon nichts mehr zu holen. Also sie waren schon auf einer Flughöhe, dass auch diese Plasma-Infusion dann jetzt nicht mehr die Welt gerissen hat. Wie gesagt, grundsätzlich ist es im Mausmodell wahnsinnig interessant. Wir werden ja noch mal drüber sprechen im Verlauf unserer Podcast-Reihe. Es ist halt auch in der Wissenschaft, vielleicht können wir so viel vorwegnehmen, immer wieder diskutiert, na, braucht man überhaupt das ganze Plasma? Oder ist es vielleicht nur eine einzige Komponente oder sind es Komponenten im Plasma, die man eigentlich infundieren sollte, die man eigentlich verabreichen sollte? Also eigentlich das ganze Plasma zu infundieren, vielleicht totaler Overkill und auch total nutzlos. Eben Johnson wäre wieder Hinweis eher, es bringt dann vielleicht doch nicht das Jungbrunnen-Effekt, was ich wünsche.
Und es ist ja auch fast beruhigend, weil ich glaube, gesellschaftlich, wenn man sich vorstellt, dass Menschen Blutplasma von jungen Menschen kaufen, erwerben, um sich das infundieren zu lassen, halte ich auch für keine Vorstellung, die so positiv in die Zukunft gerichtet ist, oder?
Nein, ganz schwieriges Thema und natürlich hier in unseren Breiten auch verboten. Und sogar in Amerika, in vielen Bundesstaaten nicht erlaubt. Also muss man schon sagen, das ist definitiv eine kontroverse Angelegenheit und interessant von der wissenschaftlichen Seite her, aber sicher nichts, was man jetzt aktuell empfehlen kann.
Ja. Nochmal auf eben zurückzukommen, ich kann es mir für meinen Alltag nicht vorstellen, dass ich so leben würde, selbst wenn ich diese 2 Millionen pro Jahr in die Hand nehmen würde. Du würdest sicherlich der Leiter meines Medizinteams werden. Ganz
ja, klar. Selbstverständlich.
Aber ich könnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Bei ihm Riesenerfolg. Ich glaube, sein Alter, er hat ja, ich weiß, du willst ja nicht bekannt geben, wie dein epigenetischer Wert ist.
Soll ich sagen heute?
Komm, sag's heute.
Also ich bin 36 Jahre aktuell,
ja,
und ich war 27 Jahre in der Epigenetik, muss aber zugeben, ich habe auch schon einige Zeit jetzt nicht getestet und ich habe es, eigentlich ist es überfällig, mal wieder nachzuschauen.
So, und jetzt sage ich…
Ist ja hochdynamisch, muss man eben sagen.
Und jetzt sage ich dir was, du hast wahrscheinlich kein Erzatin, du hast nur dich selber, und bei ihm ist auch der Erfolg nicht größer. Dessen biologisches Alter liegt bei 36, ja, obwohl er 45 ist.
Genau, also, er ist 10 Jahre drunter, ja.
So. Ähnlich wie bei dir.
Ähnlich wie bei mir. Und es ist natürlich so, er testet natürlich wahnsinnig engmaschig und hat sicher eine präzisere Altersdiagnostik bei sich selbst, als ich das jetzt über mich selber habe. Aber man sieht auch an diesem kleinen Beispiel nur hier, natürlich irgendwo ist die Zelle dann einmal ausgefahren. Also ich sage einmal, beim 80-Jährigen kann man vielleicht 20 Jahre runterkommen mit einem fantastischen Regime. Aber natürlich bei einem 30-Jährigen jetzt oder 40-Jährigen, wo soll es da hingehen, die Reise? Ne? Wo wir ja eben wissen, dass die optimale Zellfunktion eigentlich statistisch bei 25 Lebensjahren circa ist. Also da sind wir am Peak unserer Performance. Und also wo wollen wir hin? Ne? Muss man sich schon die Frage stellen.
Also das hat mich jetzt sehr beruhigt und ich glaube viele von euch auch, dass man, wenn man die Strategie wie Dominik Duscher macht, die gleichen Effekte erzielen kann, zumindest im Moment, wie wenn man 2 Millionen pro Jahr ausgibt und auf sein gesamtes Sozialleben verzichtet, außer dieser Co-Forscherin, die er da hat. Aber das werden wir noch ergründen, was die für eine Rolle spielt. Ne? So.
Das ist mir noch nicht ganz klar, was da los ist. Aber offiziell, wie gesagt, muss man natürlich auch an der Weiblichkeit einmal das Blueprint testen. Das ist die offizielle Begründung.
Okay. Glaube,
mit der müssen wir uns mal zufrieden geben aktuell.
Aber kommen wir jetzt mal zu deinen Waffen gegen das Altern. Womit würdest du denn starten?
Also klar, ist immer die Basis, das Fundament der Langlebigkeitspyramide, wie ich es immer gern beschreibe, der Maßnahmenkatalog, den ich dann meinen Patienten vorschlage, die Basis dessen ist der Lifestyle. Das heißt, wir müssen einmal im Lebensstil ansetzen und da drängt sich auf meine Sportbewegung als Kernthema. Da würde ich beginnen.
Ich habe mir fast gedacht, dass du damit anfängst. Und auch da haben wir beim letzten Mal, als wir über diese Blue Zones gesprochen haben, auch schon gesehen, Bewegung ist ja dieses Thema. Das muss ja nicht Hochleistungssport sein. Vielleicht erzählst du ein bisschen mehr darüber. Warum ist Sport effektiv und was am Sport ist das, was uns länger leben lässt oder gesünder bleiben lässt?
Also mal gleich vorweg gesagt, damit die Leute auch dranbleiben und sich interessieren, man kann wirklich 10% des Alters senken mit Bewegungsinterventionen. Und zwar solchen, die eigentlich nicht super brutal in den Alltag eingreifen. Also da reden wir wirklich in einer Idealsituation, ja, 1 bis 2 Mal pro Woche circa 30 Minuten Kraftsport, ja, ist was viele Leute nicht so viel Erfahrung haben damit. Ja, das versuche ich den Menschen näher zu bringen. Und zusätzlich natürlich idealerweise 60 Minuten Ausdauer am Tag. Das ist eine Idealsituation. Da sind wir wirklich tipptopp. Ja. Gleichermaßen muss man eben aber auch sagen, dass die Bewegung, die verlangsamt auch unser zelluläres Alter, wenn die jetzt nicht in dieser Version, wie ich es gerade geschildert habe, also in der Idealversion stattfindet, sondern wenn man 15 Minuten pro Woche investiert, was ja wirklich nicht viel ist, hat man auch schon einen Unterschied an der Zellgesundheit, der messbar ist. Also kurz gesagt, einfach so wenig wie möglich sitzen ist hier eine Devise. Macht auch eine Atrophie unserer Skelettmuskeln. Großes Thema ab dem 40. Lebensjahr. Sarkopenie, werden wir noch drüber sprechen. Mhm. Also aufstehen, spazieren gehen, ja, und natürlich nach dem Essen besonders, ja, sich bewegen, Zuckerlevels hier reduzieren, damit wir wirklich die Longevity-relevanten Mechanismen in unserer Zelle irgendwo adressieren können, irgendwo hochfahren, induzieren können.
Also der alte Spruch meiner Großeltern, also nach dem Essen 1000 Schritte,
super,
ist eigentlich sogar wissenschaftlich begründet.
Absolut, absolut. Ja, ja, und natürlich, klar, die 1000 Schritte, die werden uns jetzt nicht außer Atem machen, also hoffentlich nicht. Ja. Das heißt, zusätzlich zu so einem sehr milden Bewegungsprogramm wäre es schon toll, wenn man natürlich noch kräftig aus der Puste ist, 10 Minuten pro Tag. Das heißt, wenn wir wirklich regenerative Mechanismen aktivieren wollen bei uns, in der Zelle, wäre es einfach top, wenn wir wirklich schauen, dass wir einmal wirklich angestrengt sind. Mhm. Ja, 10 Minuten pro Tag. Also das sind so Hausnummern, so Pi mal Daumen Sachen, die auch funktionieren, ohne dass man jetzt hier zum Olympioniken mutieren muss. Ja.
Ich glaube, wir machen bestimmt nochmal eine Folge separat über Sport. Ja. Da müssen wir auch mal über diese Theorien reden, dieses HIIT-Training. Ja, also muss ich mich wirklich komplett verausgaben oder reicht so ein moderates Training? Mhm. Aber auch hier, kleiner Spoiler, machen wir bestimmt irgendwann noch.
Kommt.
Ich habe dir eine Studie mitgebracht, oder sogar 2 Studien. Und die geht jetzt auch wieder so ein bisschen ins Extreme, aber ich finde, sie zeigt schon, was man mit Sport erreichen kann. Weil da hat man mal retrospektiv, also zurückschauend, so die ganzen olympischen Athleten untersucht. Und zwar alle die in den letzten 100 Jahren, so von 1912 bis 2012, an Olympischen Spielen teilgenommen haben. Und das waren dann immerhin über 8000, die man da nachverfolgen konnte. Und hat festgestellt, die haben im Schnitt 5,1 Lebensjahre mehr als der Durchschnitt. Fand ich irre. In Frankreich hat man das auch nochmal gemacht. Da zeigte sich, dass da die Sportler sogar 6,5 Jahre länger leben. Wahrscheinlich, weil die auch noch französischen Rotwein dazu trinken. Oder was meinst du?
Also der Rotwein ist immer ein heißes Thema. Werden wir auch noch kurz drüber reden, wie viel Rotwein man trinken muss, das wirklich zelluläre Auswirkungen hat, also zumindest wissenschaftlich. Kleiner Spoiler, ein Haufen. Aber hier ganz klar, der Olympionik hat ja durchaus ein Sportprogramm, das man auch kritisch sehen könnte, mhm. wo man sagt, na, eigentlich too much. Ja. Mhm. Denkt man nur an die Gelenke und so weiter. Also das sind natürlich Leute, die gehen ans Limit. Und trotzdem haben sie hier den Vorteil, das finde ich schon auch imposant.
Und was ich auch spannend fand, dass sie vor allen Dingen weniger hohe Krebsraten und weniger kardiovaskuläre Probleme, ja. also Herz-Kreislauf-Probleme hatten. Und das sind ja eigentlich die beiden größten Todesursachen, die wir haben in unserer Gesellschaft.
Ja, und was ich leider jetzt hier nicht rauslesen kann aus der Studie, aber was sehr interessant wäre noch, wie geht es die Tennisspieler? Weil die Tennisspieler, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die sind ja jetzt auch astrein bewiesen worden als die langlebigsten Menschen.
Du machst mich so glücklich, ich spiele so gerne Tennis.
Also da hast du wirklich eigentlich nur mehr, gewonnen mit Tennis. Es ist wirklich interessant, weil auch da sagt ja der Kritiker, naja, wenn man älter wird, Tennis, Gelenksprobleme, Stop and Go und so, ist das überhaupt gut? Knie, Sprunggelenk und so weiter. Es muss unglaublich sein, also es ist völlig, völlig klar belegt in einer wirklich Riesenstudie aus Skandinavien, der Tennisspieler, der schlagt jeden. Also schwimmen und so, sagt man immer, ne? Also, super gesund, also Tennis ist number one. Also deswegen, ich habe mein Kind, das ist 5 Jahre, sofort den Tenniskurs geschickt. Weil ich habe mir gedacht, da fange ich jetzt gleich früh an.
Ja. Also ich merke selber, wenn ich in der Halle auf so einem harten Boden spiele, dann ist es schon schlecht für die Gelenke. Mhm. Wenn ich auf Asche spiele, wunderbar. Und ich glaube eben, da kommt das, nächster Spoiler, dieses HIIT-Training. Mhm. Du hast eben mal so kurze Phasen, wo du richtig den Puls hochbringst,
ja.
weil du ein paar Bällen hinterherhechelst und dann lässt du den auch nochmal wieder laufen. Mhm. Und dadurch kannst du wieder so ein bisschen entspannen. Du hast also genau. immer so diesen Wechsel in der Belastung und das ist dann beim Tennis dann ja auch über eine lange Zeit, wenn man ein paar Sätze spielt. Freut mich sehr. Also ich, wie gesagt, wir machen da nochmal eine separate Folge über das Thema Sport, welches Training den besten Effekt auf Langlebigkeit hat, außer Tennis, warum auch Frauen mal auf das Thema Kraftsport schauen sollten vielleicht. Also damit können wir sicherlich mindestens noch eine Stunde füllen. Und diese Studien, über die wir gerade gesprochen haben, ich würde sagen, die sind so spannend, die sollte sich auch jeder nochmal selber nachlesen. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in den Shownotes haben wir die mal verlinkt, weil die auch gerade so spannende Ergebnisse bringen. Gut, kommen wir jetzt zu einem weiteren Fundament, um das Altern aufzuhalten, und das ist der Schlaf. Wer länger schläft, lebt länger. Was gibt es denn da so in der Studienlage, Dominik?
Naja, also die Langschläfer freuen sich natürlich jetzt, gell? Die haben natürlich jetzt gerade die Entschuldigung ihres Lebens gehört. Die können jetzt den Snooze gleich abschalten und weiter geht's. Also es ist schon so, dass der Schlaf also für die Gesundheit unglaublich wichtig ist, vor allem für die Entgiftung unserer Zellen, also für die Funktionalität der Zellreinigung. Aber nicht nur das, auch unser Gehirn verarbeitet neue Informationen, während wir schlafen. Also die Plastizität, wie man das nennt, unserer Neuronen wird da richtig hochgefahren. Die Müllabfuhr, haben wir gerade schon erwähnt, startet komplett durch. Und unsere Nervenzellen haben die Möglichkeit hier, zu kommunizieren, sich zu organisieren. Und ja, also die Reparatur, die Energieproduktion und auch viele Hormonbahnen und Hormonlevels werden hier einjustiert und eingestellt. Also Schlaf ist lebensnotwendig. Eigentlich lustig, dass man seit kurzem eigentlich erst weiß, warum man überhaupt schläft. Aber man weiß natürlich seit Jahrtausenden, dass man ohne Schlaf stirbt. Ne? Aber warum man es eigentlich braucht, ist eigentlich kürzlich erst erforscht worden.
Ja, vielleicht liegt es auch an der Generation der Babyboomer. Die haben ja immer das Gefühl gehabt, sie müssen immer ganz viel arbeiten, immer fit und aktiv sein, wenig schlafen. Und zu diesen Babyboomern gehörten natürlich auch die Ärzte, die da geforscht haben. Und die haben sich vielleicht nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Haben den Schlaf stiefmütterlich behandelt, haben gesagt, 4 Stunden reichen, forschen wir weiter. Forschst du auch so viel in der Nacht und schläfst noch 4 Stunden?
In Stanford war es rund um die Uhr, muss man sagen. Also da war in der Nacht dann immer der Flow-Zytometer frei, so um 3 Uhr. Und da sind wir da schön mit dem Zellbucket, mit unserem Schälchen, wo die Zellen drin waren, sind wir da schön um Mitternacht oder 3 Uhr oder was halt so gerade angestanden hat. Ja, also da muss man sagen, war man sicher nicht langlebigkeitsgerecht unterwegs da im Labor. Und natürlich die Nachtdienste als junger Arzt tun ja Übriges. Aber mittlerweile habe ich zum Glück den Luxus, dass ich solche nächtlichen Dinge eher vermeiden kann. Das ist gut. Auch meine Tochter ist mittlerweile groß und schlafbrav. Also ich habe wieder einen guten Schlaf mittlerweile und einen Schlaf in Ruhe. Das hat sich zum Glück für mich viel getan, aber auch in der Forschung hat sich gleichsam einiges getan Richtung Schlaf. Und wir wissen, dass natürlich der Schlaf auch eine Riesenrolle in der Alzheimer-Entstehung hat. Und Alzheimer ist deswegen heute relevant, weil es so unglaublich prävalent ist. Prävalent heißt, es haben viele Leute. Es bekommen viele Menschen. Ja. Daher natürlich ein ganz wichtiges Thema, Volkskrankheit. Da muss man schon schauen, was kann man natürlich dagegen tun. Und da ist Schlaf ein Riesenthema, weil Schlafstörungen eben auch die Ablagerung der Beta-Amyloid-Plaques, der Tau-Fibrillen, also diese Dualismus der Vermüllung unserer Neurone fördern. Und das wissen wir eben auch aus rezenten Studien, in sehr prominenten Journalen, wo natürlich geschaut worden ist, kann man das irgendwie verhindern durch Verbesserung des Schlafes. Und da hat man auch gesehen, bei Mäusen, deren Schlafverhalten man stimuliert und verbessert durch Interventionen am Nucleus reticularis, dann kann man wirklich sagen, diese Mäuse haben weniger Demenz entwickelt. Also man sieht ganz klar, Schlaf hat hier eine Wirkung als Prophylaktikum.
Spannend eigentlich. Also was ich ja auch super finde, ist, das wird mir jetzt auch durch die Gespräche mit dir immer klar, wie sehr diese Faktoren einfach alle miteinander verwoben sind. Also ich habe auch dazu eine spannende Studie gefunden, nämlich zum Thema Zusammenhang zwischen Schlaf und Übergewicht. Mhm. Die kann man übrigens auch nachlesen in den Shownotes natürlich, dass Forscher herausgefunden haben, also kurz zusammengefasst, Menschen mit weniger Schlaf sind im Durchschnitt übergewichtiger. Mhm. Und Übergewicht ist ja auch ein Faktor für Langlebigkeit oder gegen Langlebigkeit. Und das Interessante ist, dass man sich angeguckt hat, was die Erklärung ist und ist auf eine Veränderung verschiedener Hormonspiegel gekommen. Und zwar gibt es ja 2 Hormone, die für das Thema Ernährung zuständig sind. Nämlich es gibt 1, das steigert den Appetit, das heißt Ghrelin, mit GHR übrigens am Anfang geschrieben, ganz schwer auszusprechen. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Und dann gibt es ein anderes, das ist das sattmachende Hormon, das ist Leptin. Und haben wir höhere Ghrelinspiegel, sind wir hungrig und essen mehr, ne? Bei Leptin passiert das Gegenteil. Und wenn die Probanden jetzt also weniger geschlafen haben, dann konnte man tatsächlich messen, dass die Hormonkonzentration deutlich unterschiedlich war. Reduzierter Schlaf, mehr Hungerhormon. Ich habe das gemerkt, heute Morgen bin ich extra für dich früh aufgestanden. Früher als sonst, und du weißt, ich bin ja auch so ein Typ, der so eine 16:8 Diät macht. Und ich bin heute um 5:30 aufgestanden. Um 7 hatte ich richtigen Hunger. Mhm. Ich habe nichts gegessen. Aber trotzdem dieses Hungergefühl, wenig Schlaf, habe ich gehabt.
Na, der Heißhunger in der Nacht, ja, den kennt man vielleicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus erster Hand kenne ich das natürlich aus meiner Nachtdienstzeit. Also das sieht man so oft im Krankenhaus, dass irgendwelche Ärzte in der Nacht dann irgendwelche Schokoriegel essen und so. Das ist wirklich ein allgegenwärtiges Bild und das ist genau das. Das ist genau das, dieses Phänomen. Wir werden dann hungrig, wir essen natürlich dann irgendein Junkfood dann da in der Nacht. Was soll man da großartig dann da Salat essen? Das ist auch schwer umsetzbar. Also das ist wirklich ein Riesenproblem. Und das ist eben auch der Grund, dass dieser Blutzuckerspiegel, unsere Insulinsensitivität einfach, ja, die einfach mit dem Schlafrhythmus zusammenhängt. Das ist eigentlich der Hintergrund dazu, molekular gesagt. Ja. Das heißt, wir verstoffwechseln kohlenhydratreiche Lebensmittel einfach völlig anders, wenn wir ordentlich schlafen oder eben nicht. Ja. Mhm. Und daher kommt diese Problematik.
Und das bringt uns ja dann gleich zu der dritten Säule, dem dritten Fundament nach dem Schlaf, das Thema Ernährung. Und das ist ja ein Fass ohne Boden.
Fass ohne Boden.
Und wir könnten, glaube ich, stundenlang hin und her diskutieren. Und ich bin auch immer wieder hin und her gerissen. Da kommen immer wieder irgendwelche neuen Theorien, Low Carbon, High Keto, whatever, die 16:8-Diät, die 5:2-Diät, was auch immer. Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Dinge, die man da herausziehen kann und sagen kann, die sind längerfristig tatsächlich wichtig in der Ernährung?
Du hast völlig recht. Die Ernährung ist ein Politikum schon geworden, großteilig. Verschiedene Lager, die sich bekämpfen, wie du gesagt hast, schon die Veganer gegen die da sagen, Paleo, wir müssen das Fleisch quasi reißen und quasi uns einverleiben oder irgendwelche, ne? Also da gibt's ja unzählige Richtungen, ja, die was mich dran stört, an egal welcher Richtung, ist immer so der dogmatische Touch. Das stört mich. Weil eigentlich sollte ja die Ernährung überhaupt keine Dogmatik oder Politisierung enthalten, finde ich, sondern man sollte rein von der Zelle ausgehen. Man sollte eigentlich die zelluläre Perspektive hier zur Maxime erklären. Und alles andere ist eben, wie gesagt, Meinungsmache. Finde ich nicht gut, weil ich bin ein Wissenschaftler, interessiere mich für Fakten, ich interessiere mich für Beweise und Studien und so weiter und eben was wir eben wissen anhand der Zellmetabolik. Das ist für mich maßgeblich. Alles andere interessiert mich eigentlich gar nicht. Mhm. Und da wissen wir schon viel. Also da wissen wir eigentlich einiges. Eigentlich ist es interessant, dass es trotzdem eben so viele Richtungen gibt. Obwohl es doch nicht so unklar ist, was man eigentlich machen sollte. Zumindest wenn man als Leitplanke mal überlegt. Also klar, wir brauchen unprozessierte Nahrungsmittel. Ja, also hochverarbeitetes, was irgendwie ein Produkt in einem Päckchen ist, das ist natürlich schon mal schlecht, das hat einen sehr schwachen Nährstoffgehalt. Das ist was wir eigentlich als Füllstoff mehr oder weniger aufnehmen, das hat keinen Nahrungsmittelcharakter in Wahrheit. Ja. Mhm. Genauso wie eben, man weiß, natürlich Zucker braucht man nicht. Der Mensch glaubt, das Gehirn funktioniert mit Zucker, deswegen muss man Zucker essen. Das ist ein großer Irrglaube zum Beispiel, nur als eine Seitenanekdote hier, da werden wir natürlich auch noch komplett durchpflügen durch die Ernährung irgendwann, aber Zucker kann man auch in der Leber synthetisieren. Man muss nicht der Zuckerl essen, damit das Gehirn funktioniert. Also auch kein Schokoriegel braucht man. Das braucht man alles nicht. Aber da gibt es eben vieles, was man weiß. Man soll natürlich gemüsehaltig essen, aber man kann auch ein Fleisch essen. Es muss halt aus einer regenerativen Landwirtschaft kommen, aus einer restaurativen Aufzucht, wo ich eben sage, okay, das ist hochqualitativ produziert worden, ne, dieses Protein. Dann kann man das ruhig essen. Aber klar, Fische etc. sind auch toll. Viele Wege führen nach Rom. Ich finde eben, zellgerechte Ernährung bedeutet gesunde Mischkost mit ordentlicher Herkunft aller Bestandteile und natürlich nichts, was irgendwie verarbeitet ist. Das ist eine gute Leitplanke. Und dann muss man eben sagen, also abseits dieser Leitplanke muss man schon sehr individuell reingehen, meiner Meinung nach, auch ganz weg von der Dogmatik, ganz weg von irgendwelchen Programmen, weil, ich sage einmal, diese Verstoffwechselung, die wissen wir, die ist hochindividuell. Der eine hat das Mikrobiom im Darm, der andere das. Mhm. Eigentlich perfekt wird es dann, wenn wir hier die Marker haben, wenn wir hier die Sensorik haben, die uns da eigentlich individuelle Justierungen ermöglichen. Dann haben wir wirklich, dann sind wir dort.
Also weg vom Dogma hin schon zu einem individuellen Ernährungsplan. Ich möchte mal, bevor wir machen jetzt noch ein bisschen mit der Ernährung weiter, weil da sind schon ein paar Themen bei, die mich sehr interessieren. Aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden für euch, ja, wie gesagt, zu diesen ganzen Themen noch Spezialfolgen machen. Bewegung haben wir schon besprochen, Schlaf, Ernährung. Wenn ihr dazu spezielle Fragen habt, habt ihr jetzt nämlich noch die Gelegenheit, unseren gemeinsamen Podcast dann zu beeinflussen und mit euren Fragen diesen Podcast zu gestalten. Also schreibt einfach an podcast@beyondlifespan.de und stellt uns eure Fragen, dann werden wir die auch in diese einzelnen Podcasts reinbringen. Aber jetzt doch nochmal zurück dazu, wie wir mit Ernährung an unserer biologischen Uhr drehen können. Welche Lebensmittel empfiehlst du? Du hast auch im Zug mit Jean Calment erwähnt, die hatte bestimmt eine mediterrane Diät. Was heißt das denn?
Ja, da hat sie ja gesagt, Olivenöl, gell, hat sie gern gegessen, Knoblauch und so weiter. Das ist natürlich schon typisch mediterran hier. Also mein Diät, vielleicht einmal ausgeschrieben, das hat auch schon viel Information oft drinnen, so Akronyme, wenn man die mal ausdekliniert. Also
meint M-I-N-D? Ja,
ne? Richtig, meint M-I-N-D steht für Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay Diet. Also es ist ein ganz einfaches Wort, einfach, ganz einfach. Deswegen vielleicht auch eher als mein Diät bekannt.
Aber du das auch nochmal in die Shownotes, wie das
ja, gerne. Ich habe mir selber auch notiert, damit man es wirklich ordentlich vorlesen kann. Es ist ein bisschen kompliziert, aber es hat natürlich schon einiges an Info drinnen, weil man lernt schon Mediterranean Dash. Das heißt, es ist eine Komposition aus zwei Diätgrundlagen eigentlich. Und das ist eigentlich die Take-Home hier. Also die meint ist nichts Neues. Die zielt auf neurodegenerative Krankheiten ab, möchte diesen präventiv vorauseilen, möchte diese verbessern und ist in Wahrheit eben die Kombination aus Mediterranean Diet, die man ja eigentlich eh schon landläufig kennt. Ne? Da geht es um Süditalien, da geht es um Südspanien und was halt dazu gegessen wird. Und dann dazu die DASH-Diät, die DASH, auch wieder ein schönes Akronym, Dietary Approach to Stop Hypertension. Das heißt, da geht es um Früchte, da geht es um Nüsse, da geht es um Low Carb, da geht es um wenig Fleisch. Und die Zusammenführung dieser zwei Konzepte, also Mediterranean Diet, DASH Diet, DASH zielt auf Blutdruck ab, ergibt diese Präventionsidee für neurodegenerative Diseases. Ja, es ist eigentlich relativ bekannt mittlerweile schon, die Mind-Diät. Vielleicht ein kleiner Side-Note hier von meiner Seite, gerade ist eine Studie herausgekommen vor ein paar Wochen, wo sie die Mind-Diät vergleichen mit anderen Kalorienrestriktionsformen der Diät, wo sie einfach sagen, okay, wir schauen, dass die Leute einfach Kalorienrestriktion machen, das heißt, wir weniger essen, auf Deutsch. Und da fand man wiederum keinen Vorteil für die Mind-Diät. Mhm. Also wo es einfach heißt, okay, Fastenregime is enough. Mhm. Reicht, muss man nicht kompliziert Mind-Diät machen, sagt wieder die Studie, die gerade hier rezent ich gelesen habe. Also kurz gesagt, Mind-Diät sicher super, aber vielleicht reicht auch ein ordinäres Fastenregime, sonst wie wir ja beide, dem wir beide ja nachgehen.
Ja, und die ist ja auch eigentlich für bestimmte Risikogruppen entwickelt worden, diese Mind-Diät, ne? Das muss man auch sagen. Und da spielt auch ein Gen eine bestimmte Rolle, nämlich das APOE4-Gen. Vielleicht sagst du dazu noch ein bisschen was.
Ja, hat relativ viel Bekanntheit jetzt auch erreicht. Ich glaube, dass der Kollege Hemsworth im Fernsehen auch darüber geredet hat. Ne? Also dieser berühmte Schauspieler, der Thor spielt, der hat, glaube ich, ich glaube, es ist eine Heterozygote. Jetzt weiß man nicht mehr ganz genau. Ich glaube, er hat eine Heterozygotie dafür. Und seitdem das natürlich im Fernsehen war, dass der das hat, redet man wieder mehr drüber. Aber es ist eigentlich eine uralte Story. Dieses Gen ist eigentlich das Alzheimer-Risikogen, kann man sagen. Ja? Also das bedeutet, dass das Risiko einer Alzheimer-Erkrankung mit der Anzahl der APOE4-Allele steigt. Also man kann entweder eins haben oder zwei oder halt null. Super ist, wenn man null hat. Mhm. Ich glaube, der Hemsworth hat eins. Und wenn man natürlich zwei hat, dann sind wir am zwölffachen Risiko. Mhm. Ja, ist dann schon eine Hausnummer, muss man sagen. Mhm. Ein Allel ist vierfaches Risiko. Aber auch das ist natürlich nicht ideal. Mhm. Und da wissen wir sozusagen eben, ja, da muss man dann besonders aufpassen, wenn man schon eine gewisse Prädisposition natürlich für die Alzheimer-Krankheit mitbringt.
Mhm. Du hast ja eben gesagt, das Fasten reicht möglicherweise auch aus, also dieses Intervallfasten. Man muss vielleicht keine hochkomplizierte Diät machen, aber ein wichtiger Bestandteil dieser Mind-Diät sind Omega-3-Fettsäuren. Auf die sollte man schon ein bisschen achten, oder?
Also Omega-3-Fettsäuren, ja, die sind natürlich hochrelevant im gesamten Nahrungsspektrum beachtenswert. Vielleicht fangen wir mal an mit, warum heißt das überhaupt so komisch? Also dieser komplizierte Name mit dem letzten Buchstaben im griechischen Alphabet steht eben für diese Position der Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen in der Fettsäurekette. Ja, hört sich jetzt kompliziert an.
Aber das müssen wir jetzt mal aufmalen.
Deswegen heißt es so. Ja, kann man, wenn ich besonders gut in Chemie war, was ich ja nicht war, aber dann kann man es natürlich jetzt aufmalen, ja. Ja, könnte man. Also es ist auf jeden Fall an dritter Stelle von hinten gezählt, ist diese Verbindung. Deswegen der Name, ne? Omega 3, also 3. Omega ist das letzte Buchstabe im Alphabet, griechisches Alphabet. Gut, also deswegen heißt es so lustig. Wo findet man es? Fische, Algen und andere Meerestiere und ein paar verschiedenen Ölen. Also diese Fette sind auf jeden Fall sehr wichtig, weil sie Entzündungen reduzieren können im Körper. Ne? Stichwort Inflammaging. Im Alter immer mehr Entzündungsdruck, sage ich mal, im Gesamtorganismus. Und damit natürlich Risikoreduktion für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und so weiter. Außerdem beeinflussen sie laut aktueller Forschung den Blutdruck und das Nervensystem positiv. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Es gibt zwei verschiedene Vertreter der Omega-3-Fettsäuren. Das eine ist die EPA, das eine ist DHA. Ich verschone euch mit den ausgeschriebenen Namen, sind sehr schwierig. Kurz gesagt, die beiden sind relevant. Und natürlich, wenn man jetzt das sich als Nahrungsergänzungsmittel zuführen möchte, dann wäre es super, wenn man was hat, wo da beides drinnen ist. Ja?
Muss man da auf ein bestimmtes Verhältnis achten?
Ja, 1:2. Also sozusagen zweimal EPA zu einmal DHA wär günstig. Also nach sowas vielleicht Ausschau halten. Ja, ja. Wo so eine Kombination hier enthalten ist.
Und wahrscheinlich nicht im Supermarkt kaufen, sondern vielleicht doch mal in die Apotheke gehen, weil man da schon Substanzen bekommt, die ein bisschen besser.
Ja, natürlich, die tägliche Einnahme 750 Milligramm DHA und 1500 Milligramm EPA ist eine Empfehlung. Ja, ist natürlich auch individuell, kann man das adjustieren, aber so verordne ich es meinen Patienten normalerweise.
In deinem Buch gibst du ja auch noch ein paar weitere allgemeine Tipps, unter anderem, wir sind gerade bei so schönen Fachbegriffen, zu dem Thema Advanced Glycation End Products.
Also heute haben wir die besten, oder? Begriffe wirklich im Podcast, oder?
Das Advanced Glycation End Products.
Fantastisch ausgesprochen, ja. Die AGES.
AGES. Ne?
Wirklich fantastisches Akronym auch, muss man sagen.
So, ne? Passt zu Altern. AGE. Ja. Erklär mir mal für einen Laien, was ist das? Wo kommen die vor und muss man sie vermeiden oder soll man sie anreichern?
Definitiv vermeiden. Mhm. Vorkommen tun sie zum Teil in der Nahrung, besonders in besonders wohlschmeckenden Dingen wie frittiertem, gebratenem. Also die Röstaromen, die wir ja so lieben, die sind eigentlich die AGEs. Ja? Das sind die AGEs. Das sollte man natürlich hintanhalten. Die entstehen einfach durch die sogenannte Maillard-Reaktion unweigerlich hier bei diesen Kochvorgängen. Ja? Das ist natürlich dann tragisch, weil das sind oft diese Dinge, die eben gerade den Geschmack geben in der Nahrung. Ja? Das ist natürlich sehr schade. Aber durch erhöhte Zuckerzufuhr können wir die auch im Körper dann bilden. Das heißt, unser Organismus, wenn er viel Zuckerdruck hat, viel Zucker kommt, vielleicht so in der Weihnachtszeit, Kekse und so weiter, ne? Dann wird sich über die Zeit, das dauert ziemlich lange, das geht nicht schlagartig, aber über die Zeit bilden sich hier AGEs. Und im Endeffekt kann man sich so das vorstellen, dass diese AGEs, das sind Glycation End Products, also der Glykation. Und die Glykation ist eigentlich was, nicht ganz, was wir uns wünschen. Weil so eine Glykosylierung, also die Gewinnung von Energie aus Zucker, das ist ja gut, ja, grundsätzlich nicht schlecht. Aber diese AGEs, die braucht man natürlich nicht. Und die entstehen aber durch diese Präsenz von den Zuckermolekülen. Und da lagern sich diese Endproducts, diese AGEs an unseren Proteinen an, zum Beispiel. Ganz klassisch hier im Kollagen, weil das Kollagen ist ein sehr langlebiges Protein, das lange im Körper existiert, ohne umgebaut oder abgebaut zu werden, typischerweise. Und das ist natürlich gefundenes Fressen hier für die AGEs. Und was die dann auch machen, leider ist, wenn sie sich mal angelagert haben, dass sie sich untereinander verbinden, verknüpfen. Und das führt dann wirklich zu Problemen, wo man sagt, hier haben wir dann Versteifung von Geweben bis in die Haut, sozusagen kann man das sich vorstellen, wo dann vermehrt Hautfalten entstehen. Also es ist auch für die Optik nicht ideal, aber das gilt eigentlich für die Versteifung von allen unseren Geweben und unseren Organen. Also das ist was im ganzen Organismus Probleme macht.
Muss ich jetzt halt alle Röstaromen vermeiden oder was kann ich tun, um die AGs
die kleinen AGs
zu senken, den AG-Spiegel? Kann ich ihn überhaupt messen irgendwie?
Messung ist in der Haut möglich. Also in der Haut gibt es Geräte, die das tatsächlich evaluieren können. Ansonsten ist es, glaube ich, nicht ganz leicht rauszukriegen, wie es um die Age steht. Vielleicht hilft eine Proteomanalyse, könnte ich mir vorstellen. Ja. Nicht ganz haushaltsüblich noch, aber kommt. kommt sicher auch im Umlauf der Testbatterien, die gerade entwickelt werden. Ansonsten, was kann man dagegen tun? Klar, du sagst es schon, man kann natürlich die Aufnahme vermeiden, man kann den Zuckerkonsum reduzieren, aber man kann natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel beiziehen, die einem helfen, diese Endproducts zu entschärfen. Allen voran, Carnosin ist da recht effektiv. Gibt es auch in der Skincare zum Beispiel, gibt es carnosinhaltige Cremen, die das aufgreifen, das Thema, aber gibt es natürlich auch Carnosin hier als Nahrungsergänzungsmittel für den Organismus als Ganzen.
Aber man kämpft gegen so einen unbekannten Feind, weil man ihn so richtig gut nicht messen kann. Hui, da haben wir wieder viel gehört zum Thema Ernährung, obwohl wir uns das ja nochmal aufsparen wollten. Und ich hoffe, wir konnten euch zeigen, dass so diese drei großen Themenpunkte, Ernährung, Bewegung nenne ich es mal, ich will es noch nicht mal Sport nennen, und Schlaf einen großen Einfluss auf unsere Langlebigkeit haben und auch miteinander zusammenhängen in irgendeiner Form. Das finde ich eben besonders spannend. Klingt banal, aber ich glaube, wir konnten euch zeigen, wie wichtig das ist, auf alle drei Aspekte gleichzeitig zu achten. Und da werden wir in einigen Folgen nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wir wollen uns auch noch ein paar anderen Methoden der Verjüngung widmen.
Ist noch nicht vorbei.
Es ist noch nicht vorbei für heute. Es ist, nein, dranbleiben. Ja. Weil es gibt wieder ein bisschen Gänsehaut. Dracula-Film. Hatten wir schon über die Mäuse gesprochen? Nein, hatten wir noch nicht.
Du hast es eigentlich ja im Intro schon angeteased. Ja. Jetzt ist es soweit.
Ja.
Jetzt kommen die Mäuse mit dem jungen Blut. Also das ist natürlich eine reißerische Geschichte, auf die sich die Presse auch immer gern stürzt, klarerweise. Ich meine, das hat einfach einen Klang, ein junges Blut. Ja, Wahnsinn, ja, super. Weil Vampire und so weiter ist natürlich da cool. Man muss sagen, wo wirklich viel Wissenschaft passiert ist, ist eben im Bereich dieser Parabiosis-Experimente. Man kann sich das so vorstellen, ja, Maus 1, Maus 2 zusammen. Ob dann wirklich Partner for life, ja, sind wirklich zusammen unterwegs, leben ihr Leben gemeinsam, verbunden. Experiment, was in Amerika ein Standardexperiment ist, in der Wissenschaft, in Stanford, hunderte, tausende Male wahrscheinlich durchgeführt worden. In Europa ganz schwieriges Thema, in Deutschland meines Wissens noch kein einziges Mal gemacht worden, auf deutschem Boden. Ist natürlich, muss man sagen, kritisch beäugt von den Tierschützern. Ne? Braucht man keinen Hehl draus machen, das ist völlig klar. Mhm. Also in Amerika sehen die Leute das anders. Dort wird das völlig standardmäßig in der Uni gemacht. Abgesehen davon, dass es nicht ganz elegant ist für die Mäuse, findet man natürlich unglaublich viel damit raus. Ganz kurz beschrieben nur, also die Zirkulation, dieses Teilen einer Blutzirkulation von zwei unterschiedlichen Mäusen, wo eine alt und eine jung ist, ist faszinierend, weil die Junge wird älter und die Alte wird jünger. Das heißt, sie gleichen sich an.
Ah, okay.
Unfassbar eigentlich, weil man auch nicht weiß, was ist jetzt da in dem Blut drin, das das bewirkt. Wir haben ja kurz geredet über das Plasma. Also man braucht, das weiß man eigentlich, man braucht sicher nicht das ganze Blut. Wenn, dann ist es das Plasma. Und auch im Plasma ist die Frage, brauche ich überhaupt das ganze Plasma oder ist es im Plasma vielleicht nur ein oder vielleicht mehrere Faktoren, die hier Thema sind? Ja? Da ist die Wissenschaft gerade wirklich auf der Suche nach der Antwort auf diese Fragen. Und es ist nicht nur die Verjüngung hier das Thema, sondern auch interessant, habe ich selbst gesehen, Wundheilung zum Beispiel. Jetzt hast du eine Maus, die heilt schlecht, weil sie vielleicht diabetisches Mausmodell ist oder eine Maus, die eben älter ist, ja, die wird nicht nur jünger, sondern die hat plötzlich eine ganz andere Wundheilung. Wir haben es auch gesehen bei Knochenbrüchen. Mhm. Also auch in diesem Gewebe gibt es dann massive Unterschiede. Und auch eine diabetische Maus wird weniger diabetisch, wenn es an einer nicht-diabetischen Maus dranhängt. Also es ist wirklich organismusweit, kann man sagen, der Impact, den man da messen kann. Es ist eine unglaublich faszinierende Entdeckung natürlich, wo ich schon der Meinung bin, dass wir in der Zukunft noch viel drüber hören werden. Eben, es wird niemals sein, dass man jetzt uns beide zusammen schnürt und schaut, ob wir uns gegenseitig hier verjüngen oder irgendwelche Symptome reduzieren. Aber wie gesagt, ich glaube, der Ausblick ist, zu finden den Stein der Weisen oder halt dieses eine Molekül oder dieses eine Ding, was man dann vielleicht immer so als Arzneimittel verwenden kann.
Also das ist ja auch dann der Grund, warum Brian Johnson da diese Selbstexperimente macht. Es klingt schon auch ein bisschen gruselig, ne? So, das muss man sagen. Aber ich glaube, dass das sind ja Grundlagen, das ist ja Grundlagenforschung, auch wenn es dramatisch klingt, Mäuse aneinander nähen. Aber in irgendeiner Form muss man ja die Forschung vorantreiben. Vielleicht gibt es da auch in Zukunft mal elegantere Methoden. Da gibt es ja inzwischen schon vieles. Wer weiß, vielleicht kann man da auch den virtuellen Zwilling irgendwie machen. Ja. Ne? Gibt es ja auch jetzt schon digitale Zwillinge. Vielleicht kann man damit arbeiten. Also eine ganze Menge, was da zu tun gibt. Du hast ja die vielen verschiedenen Aspekte angesprochen, dass man auch viel auf Einzelaspekte beim Blutplasma eingehen sollte. Ja. Vielleicht da noch mal ein bisschen mehr zu dem Faktor GDF11.
Ja, das ist zum Beispiel ein Kandidat hier, den man entdeckt hat, der wahrscheinlich eine Rolle spielt ja, in der Zirkulationsübertragung, mit dem man natürlich super elegant alleine die Therapie machen könnte, ohne dass man jetzt eine Blutinfusion oder Plasmainfusion oder irgend sowas bräuchte. Hat sich jetzt noch nicht ganz hier im Arzneimittelsektor bewahrheitet. Also die Effekte sind in der Maus prominent, aber auch hier das Problem oft in der Wissenschaft, dieser Step Maus zum Mensch, der ist dann doch ein bisschen größer, als man manchmal erhofft.
Mhm.
Und GDF11, wie gesagt, im Nager mega. Im Patienten müssen wir erst abwarten, ob sich das so extrapolieren lässt. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man hier dranbleiben muss, unbedingt. Aus der Maus vielleicht rauskommen, dann mal langsam in die Menschen rein. Ich weiß, es gibt Studien mit Alzheimer-Patienten, die verhalten optimistisch schon auch Effekte gezeigt haben und so weiter, vor allem über lange Zeit, wenn die hier plasmatherapiert werden. Also es ist was, das wird uns beschäftigen. Also da werden wir noch drüber hören. Der Jungbrunnen ist halt wahrscheinlich nicht eine Sache. Also es wird auch nicht ein Molekül nur sein, glaube ich. Es wird eine Kombination aus vielem sein. Ja? Und das könnte halt ein Mosaik sein, was uns dann wirklich die 120 Jahre oder sage ich jetzt einmal den Durchschnitt auf 100 vielleicht erhebt. Was ich finde immer ein tolles Ziel ist. Ne?
Mhm.
Stell dir vor, Lebenserwartung 100, der eine wird 120, der andere 95, ist doch super.
Mhm.
Also da müssen wir hinkommen in die nächsten Jahre, denke ich.
Du hast über diese Mosaiksteine geredet und das ist jetzt für mich ein guter Punkt. Es sind so viele Mosaiksteine. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich muss da erstmal drüber nachdenken. Das war heute wirklich so ein Flug über die gesamte Altersforschung. Ganz viel, wo wir mal kurz immer reingeguckt haben und viel, wo wir auch nochmal nacharbeiten müssen und wollen. Also Dominik, mir reicht's für heute. Ehrlich gesagt, ich habe so viel, mein Kopf brummt und ich brauche auch jetzt von dir nochmal, damit ich mich mit diesen Themen beschäftigen kann, so eine kleine Zusammenfassung für den Laien.
Kriegst besonders das leicht heute, die Zusammenfassung.
Ja, ja,
besonders,
ja,
einfach. Besonders einfach, weil wir haben so wenig geredet.
Natürlich. Ja, ja, genau.
Ja, gut, ich meine, was kann man hier herausgreifen? Ich fange mal mit dem Schluss an. Also wie gesagt, Blutplasma, hier keine Sorge. Ja? Also die Vampire, die können wir ruhen lassen. Wir müssen einfach hier unsere Lehren daraus ziehen. Und wir müssen schauen, dass wir natürlich smart das angehen, ohne dass wir hier gleich in die Transfusionswut wie der Brian Johnson verfallen. Also das ist nur dazu gesagt, also ich bin der Meinung, dass wir hier mit Vorsicht in die richtige Richtung marschieren müssen. Ansonsten zum Sport, zur Bewegung. Ich sage auch gern Bewegung übrigens dazu, weil Sport ist super, aber mit Bewegung alleine kommen wir auch schon sehr weit. Da bitte einfach schauen, vielleicht 15 Minuten die Woche mal was tun, vielleicht mal die 10 Minuten außer Atem sein, einmal probieren, irgendwas im Bereich HIIT. Wie gesagt, wenn man nicht so ein Sportler ist, ist das HIIT eh gleich da. High-Intensity-Intervall kommt schnell, wenn man natürlich nicht so in Übung ist, was aber gar nichts macht. Also das ist überhaupt kein Thema. Also es ist nie zu spät und man ist nie zu schwach oder so. Also das ist, sage ich immer meinen Patienten, egal wo ihr anfangt, das ist immer der richtige Moment. Das ist überhaupt kein Thema. Bei der Ernährung, wie gesagt, hier Lanzenbruch für die gesunde Mischkost, weg von der extremen Dogmatik, weg von irgendwelchen super limitierten Ernährungsformen und eingeschränkten Mindsets. Hier, glaube ich, braucht man vernünftige Leitplanken, die wir eh schon erwähnt haben. Also ich sage hier mediterrane Diät vielleicht als Gedankenanstoß schon mal exzellent. Fasten natürlich, Rieseneffekt. Also mehr als wahrscheinlich alles andere, kann man sagen. Also mehr als die Komposition des Essens ist es die Rhythmik, meiner Meinung nach, oder was auch die Wissenschaft zeigt. Und ja, dann haben wir noch den Schlaf als Abschluss. Und da, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, das einfach ernst zu nehmen als Thema. Ich sage zu meinen Patienten oft, ja, wie schlafen Sie? Na, eh gut. Sage ich, na, was heißt das? Und dann kommt raus, die stehen 5 Minuten der Nacht auf und das und jenes. Und nein, also wirklich, Schlaf heißt Ein- und Durchschlaf muss eigentlich reibungslos funktionieren. Dann wissen wir, haben wir die Benefits in der Zellfunktion.
Mhm. Vielen, vielen Dank, lieber Dominik. Ich will jetzt schon so einen kleinen Teaser für das nächste Mal machen. Dann gehen wir wieder auf die molekulare Ebene des Alters. Das ist eins deiner Lieblingsthemen, nämlich die 3 Zellkompetenzen. Was das ist, da verspreche ich euch, das wird hochspannend. Und was so eine Zelle alles so in ihrem Leben mitmachen muss, könnte man, glaube ich, einen Hollywood-Film drüber drehen. Superhelden, die DNA ausbessern, Kraftwerke in den Zellen, kilogrammweise hochenergetisches ATP, das überall rumspringt und uns immer hilft, wenn wir Energie brauchen. Und dann natürlich die untoten Zombie-Zellen, über die wir auch schon kurz gesprochen haben, die uns im Alter bedrohen. Da müssen wir was machen. Und wir werden euch diese faszinierende Welt beim nächsten Mal näher bringen und versprechen euch, es wird spannend, es wird viel spannender als im Biologieunterricht. Dafür wird Dominik schon sorgen. Das habt ihr bestimmt in den ersten beiden Folgen schon gemerkt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein paar schöne Bewertungen da oder schreibt uns, was wir besser machen können, damit euch die nächsten Folgen besser gefallen. Denkt daran, eure Kommentare an podcast@beyondlifespan.de zu schreiben. Wir werden uns bemühen, Kommentare und auch eure Fragen zu beantworten.
Ja, danke Gerd für das fantastische Outro. Ich habe noch eine Sache. Vielleicht auch diesen Podcast mit Freunden und Verwandten teilen, zumindest mit den Nervenstarken, die sich dann hier vielleicht interessieren für die Dracula-Stories vom Gerd oder die Zombie-Zellen und so. Aber gerne auch hier uns weiterempfehlen, das würde uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau. Also, bis dann. Tschüss.